Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen bei Focus Europa, dem Europamagazin von Radio Dreieckland in Freiburg, heute am 17. Oktober 2013. Verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Seit einem Monat sitzen 30 Mitglieder von Greenpeace im russischen Murmansk in Haft. Warum? Darüber spricht Kollege Konrad mit Christoph von Lieven, Blogger bei Greenpeace. Außerdem Austeritätspolitik als Grundfehler der europäischen Finanzen. Radio Dreieckland sprach mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel von der Universität Bremen. Punkig sorgt Autonomadic heute mal wieder für musikalische Pausen zwischen dem Informationsinput. Wir beginnen wie immer mit den Focus-Europa-Nachrichten von Donnerstag, dem 17. Oktober 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Mobilität und Transport für Europa. Die EU-Kommission will 1,6 Milliarden in 172 Verkehrsinfrastrukturprojekte investieren. Verkehrskommissar Siim Kallas erklärte dazu, die transeuropäischen Verkehrsnetze gehören zu den besten Beispielen für den Mehrwert, den die EU ihren Mitgliedstaaten bieten kann. Unter anderen Projekten fördert die EU mit 12,5 Millionen Euro mehrere Studien zur Anbindung des Münchner Flughafens an die Achse Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien und Bratislava oder den Ausbau der Rheintalbahn sowie der Anschluss dieser an das französische Eisenbahnnetz in Mulhouse. Allerdings werden auch kontroverse Projekte wie die Schnellzugverbindung zwischen Turin und Lyon gefördert. Seit Jahrzehnten wehren sich die BewohnerInnen des Valle di Susa gegen die zusätzliche Transitbelastung ihres Tals.
Kreml-Kritiker Nawalny auf Bewährung raus. Die Strafe von 5 Jahren Arbeitslager, zu der der Blogger und Anwalt Alech Nawalny noch von der ersten Instanz verurteilt worden war, ist nun von der zweiten Instanz zur Bewährung ausgesetzt worden. Nawalnys Anwälte hatten zahlreiche Formfehler beim ersten Verfahren festgestellt. Auch gegen die Bewährungsstrafe in der zweiten Instanz wollen die Anwälte nun Berufung einlegen. Durch die Bewährungsstrafe gilt Nawalny als vorbestraft und darf die nächsten 5 Jahre kein politisches Amt bekleiden. Der bekannte Kreml-Kritiker hatte bei der letzten Bürgermeisterwahl in Moskau überraschend 27% der Stimmen gewonnen. Auf Stimmfang ging der Oppositionspolitiker allerdings auch mit nationalistischen und rassistischen Forderungen, die auf die Ausweisung von Migranten und Migrantinnen abzielte.
Flüchtlinge vor Malta gerettet. Die US-Marine hat vor der Küste Maltas 128 Flüchtlinge von einem Floß gerettet. Die Flüchtlinge waren von hohen Wellen und starken Winden überrascht worden. Zunächst wurde das Floß von einem Patrouillenflugzeug der maltesischen Streitkräfte gesichtet. Die Crew eines sich in der Nähe befindlichen Tankers sah sich außerstande, die Flüchtlinge an Bord zu bringen, was eine Intervention der US Navy Hauptquarters in Neapel nach sich zog. Die Flüchtlinge wurden nach Malta gebracht. Dort forderte der Premierminister, die EU auf ihre Worte endlich Taten folgen zu lassen und die Insel bei der Aufnahme der Flüchtlinge besser zu unterstützen. Derweil musste der Frontex-Chef gegenüber der ARD einräumen, dass die Europäische Grenzschutzagentur an sogenannten Pushback-Aktionen beteiligt war. Dabei werden Flüchtlinge ohne Einzelfallprüfung noch vor der Einreise zurückgedrängt. Eine Praxis, die der Europäische Menschengerichtshof für rechtswidrig erklärt hat. In der kommenden Woche wird sich ein EU-Gipfel mit den steigenden Flüchtlingszahlen beschäftigen.
Prozess gegen Abgeordnete der Goldenen Morgenröte kann nun beginnen. Das griechische Parlament hatte gestern die Immunität von 6 Abgeordneten der Goldenen Morgenröte aufgehoben und damit den Weg frei für eine juristische Aufarbeitung gemacht, der ihnen vorgeworfenen Straftaten betrefflich. Für die Aufhebung der Immunität stimmte eine große Mehrheit der Abgeordneten. 3 der 6 Abgeordneten müssen sich wegen früherer Vergehen verantworten. Den anderen wird wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung der Prozess gemacht. Insgesamt ist die rechtsradikale Goldene Morgenröte mit 18 Parlamentariern im Abgeordnetenhaus vertreten. Aber die Unterstützung der Nazi-Partei von Seiten der Bevölkerung ist nach dem Mord an dem Antifaschisten Pavlos Fias im letzten Monat deutlich zurückgegangen. Die beiden antifaschistischen Aktivistinnen Mareike und Sven erzählen bei Kola Radio in Dresden von ihrer Tour.
Also ich denke, dass die Interessierten einfach aus einer breiten Bevölkerung gekommen sind.
Das ist eine ganz große Widerstandsbewegung. Das merkt man auch auf antifaschistischen Demonstrationen. Dort. Die Beteiligung der Bevölkerung ist viel breiter. Du hast von einem 4-jährigen Kind bis zum 80-jährige Rentnerin hast du alle Leute auf einer Demonstration. Gerade sowas wie das soziale Zentrum Mikropolis in Thessaloniki, ist eigentlich ein Ort, der allgemein gesellschaftlich angenommen wird. Also ganz anders als diese Idee der AZs hier. Also die haben dort einen Copyshop, die haben eine Veterinärstation, die haben einen Raum für Vorträge, aber auch einen Raum, wo man Sport machen kann, eine Bibliothek.
Ein Laden, ein Kinderspielraum.
Die organisieren.
Eine Art Kneipe mit Essen.
Die geben Essen aus, also wie so eine Taverne im Prinzip. Und die organisieren, und das finde ich ganz beeindruckend, die organisieren einen Markt jede Woche, wo selbstorganisierte, also so möglichst mit geringen Hierarchien, Gruppen ihre Produkte anbieten. Also Kollektive zum Beispiel aus der Umgebung, ohne Zwischenhändlerin. Weil das war ja so ein großes Ding. Ne? Im Zuge der Krise sind zum Beispiel die Kartoffeln sauteuer geworden, weil sich 20 Zwischenhändler dazwischen geknallt haben.
Bulgarien plant Mauer gegen Flüchtlinge. Insbesondere aus Syrien kommen derzeit geschätzt 100 Flüchtlinge täglich nach Bulgarien. Weil das Land diese Flüchtlinge nicht ordnungsgemäß erfassen kann, will der Innenminister nun eine 30 Kilometer lange und eine 3 Meter hohe Mauer bauen, um die Flüchtlinge zum Grenzkontrollpunkt bei Svilengrad zu leiten. Durch die Dublin-II-Verordnung ist das erste Land, in dem ein Flüchtling registriert wird, auch für dessen Asylantrag zuständig. Die Unterbringungsmöglichkeiten in Bulgarien sind jedoch bereits ausgeschöpft. Am kommenden Montag wird die Regierung in Sofia deshalb über Dringlichkeitsmaßnahmen beraten. Außerdem fordert das Land mehr Unterstützung aus Brüssel.
Von Befreiern vergewaltigt. Die Skulptur eines jungen Bildhauers zeigt ein Mitglied der Roten Armee bei der Vergewaltigung einer schwangeren Frau und wurde ohne Erlaubnis direkt neben einem Denkmal für die Rote Armee in Danzig aufgestellt. Das Denkmal würdigt die Vertreibung der Nazis durch die Rote Armee. Der russische Botschafter in Moskau reagiert zutiefst schockiert auf die Skulptur und bezeichnete diese als Beleidigung für die 600.000 sowjetischen Soldaten, die bei der Befreiung Polens gefallen sind. Unabhängige Historiker bestätigen hingegen die massenhafte Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten. Zu den Vergewaltigungsopfern in Danzig sollen vor allem Gefangene aus Polen und Russland sowie deutsche Frauen gehört haben.
Seit über einer Woche befinden sich 30 Non-Citizens in Berlin im Hungerstreik. Heute ist bereits der vierte Tag, an dem die Geflüchteten vor dem Brandenburger Tor keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen. Mehrere Personen sind bereits kollabiert und mussten medizinisch versorgt werden. Die Polizei, den körperlich bereits geschwächten Menschen bei Regen und Kälte lediglich einen Schlafsack pro Person. Sie hatten außerdem gedroht, trockene Kleidung zum Wechseln zu beschlagnahmen. Am Montag brachten die Protestierenden ihr Statement bei einer Pressekonferenz vor, adressiert an den deutschen Innenminister Friedrich.
Ihr seht unser unendliches Vertrauen, welches aus den Rechten entsteht, die uns vorenthalten werden, sowie die euch nicht vertrauten Schmerzen, welche uns hierher gebracht haben. Ihr habt uns dazu gebracht, die Straße als unsere Festung zu wählen, um unseren systematischen Tod zurückzuweisen. Wir glauben daran, dass auf diesem Weg der Widerstand die einzige Möglichkeit für alle unterdrückten Menschen dieser Welt ist. Frontex und die jüngsten Ereignisse bei Lampedusa sind nur ein paar wenige Beispiele von dieser Struktur, von welcher wir glauben, dass sie staatlicher Mord ist.
Die Versammlung der hungerstreikenden Non-Citizens am Pariser Platz vom Brandenburger Tor wurde vergangenen Freitag offiziell von der Polizei für einige Tage genehmigt. Die Obrigkeit verbietet den Menschen allerdings, sich vor der Nasskälte mit einem Dach oder gar einem Zelt zu schützen. Lediglich Schirme sind erlaubt. Die Proteste der Non-Citizens dauern bereits seit September in mehreren deutschen Städten an. Ein Jahr nach Beginn des Protestmarsches nach Berlin waren in diesem Jahr zwei Routen, einmal von Würzburg und auch von Bayreuth nach München, vorgesehen. Bei dieser Tour hatten die Teilnehmenden ebenfalls immer wieder mit Polizeigewalt zu tun. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom 17. Oktober 2013.
Seit einem Monat sitzen 30 Mitglieder von Greenpeace im russischen Murmansk in Haft. Die Aktivistinnen und Aktivisten wurden von der Küstenwache festgenommen, als sie an einer Plattform von Gazprom ein Transparent anbringen wollten. Ihr Schiff, die Arctic Sunrise, lag zu diesem Zeitpunkt in internationalen Gewässern. Trotzdem hielten bewaffnete Wachen die Leute mehrere Tage an Deck fest, während das Schiff an den Hafen gezogen wurde. Das war illegal, so die Meinung von Greenpeace. Die 30 Leute werden nun der Piraterie angeklagt. Ihnen drohen langjährige Haftstrafen. Die Verhaftung der Aktivistinnen und Aktivisten hat nicht nur in Russland, sondern international für Proteste gesorgt. Kollege Konrad sprach mit Christoph von Lieven, Blogger bei Greenpeace.
In der Arktik, da scheinen sich viele Menschen für zu interessieren, vor allen Dingen Regierungen. Da taut das Eis und da wird es den Leuten warm ums Herz.
Ja, es wird leider nicht nur den Leuten warm ums Herz, sondern manchen wird auch ganz fröstelig, wenn sie daran denken, dass da oben jetzt Öl und Gas gefördert werden soll und gleichzeitig auch der Schiffsverkehr massiv zunehmen soll, die industrielle Ausbeutung und Nutzung dieser arktischen Region einfach zunehmen soll, was extrem gefährlich ist. Die Arktis ist ein sehr unberührtes Gebiet bislang, ein Gebiet, welches schützenswert ist, eines der letzten Gebiete, was der gesamten Menschheit gehört. Und wir haben mit unseren Aktivisten und zwei Journalisten zusammen protestiert an einer Ölplattform des russischen Konzerns Gazprom und sind dabei von russischen Behörden beschossen worden zuerst und danach ist unser Schiff gekapert worden in internationalen Gewässern, nach Murmansk geschleppt worden und dort sitzen jetzt 30 Leute, also 28 Greenpeace-Aktivistinnen und Aktivisten und zwei Journalisten in Haft, angeblich wegen Piraterie.
Der ganzen Welt gehört die Arktis, genauer gesagt hier Russland, USA und Dänemark, Europa, die sind ja irgendwie da ein bisschen näher mit verbandelt und die machen jetzt hier furchtbar Druck in der Arktis. Das heißt, die wollen ran und die Chinesen, die wollen ihre Schiffe da durchschicken. Es geht in diesem Falle bei der Arktik 30 aber speziell nur ums Öl.
Es geht darum, dass die erste Plattform, die wirklich produktiv Öl fördern soll in der Arktis, ist eben vom russischen Gazprom-Konzern dort installiert worden. Diese Plattform ist in der Grundkonstruktion uralt. Sie ist knapp 30 Jahre alt, 1984 gebaut worden. Sie ist nicht gebaut worden für die Situation dort und in der es eben sehr groß starke Stürme gibt, sehr starke Wetterextreme, in der es Eis gibt, ungefähr die Hälfte des Jahres, auch immer noch. Auch wenn der Klimawandel voraussichtlich dieses Eis zum großen Teil abschmelzen wird. Es ist einfach so, dass aber außer dieser Plattform es nichts dort oben gibt. Das heißt, falls es zu einem Ölunfall kommt, gibt es keine Möglichkeit, dort schnell Schiffe hinzusenden, dort schnell Flugzeuge hinzusenden, dort wirklich diesen Ölunfall so weit wie möglich einzudämmen. Deswegen haben wir dort gegen diese Ölplattform protestiert. Genauso wie wir es letztes Jahr übrigens gegen die Ölplattformen von Shell vor der Küste von Alaska gemacht haben, die aber eben noch nicht so weit sind, noch nicht produktiv sind, sondern wo es noch um Ölsuche geht. Diesen friedlichen Protest, wir wollten an dieser Plattform Banner anbringen, hat die russische Küstenwache eben massiv behindert und nicht nur behindert, sondern verhindert und eben dann illegalerweise in internationalen Gewässern, das muss man mal ganz klar sagen, es sind internationale Gewässer dort oben, auch wenn die Russen die einzigen sind, die sie wirtschaftlich ausbeuten dürfen, gehört es der gesamten Menschheit, was dort oben ist und nicht den Russen. Das ist so, dass es dazu auch internationale Verträge gibt. Das sogenannte Seerechtsübereinkommen regelt eindeutig, was in dieser Zone geschehen darf und geschehen muss. Und das heißt ganz klar, die wirtschaftliche Ausbeutung von einer sogenannten 200-Seemeilen-Zone von der Küste entfernt obliegt dem Küstenstaat, aber gleichzeitig auch die Pflicht, alle anderen Schiffe frei navigieren zu lassen und nicht zu behindern. Und das Schiff, was von uns gekapert worden ist, ist ein holländisches Schiff, also ein Schiff, welches unter holländischer Flagge fuhr. Das heißt, das ist holländisches Staatsgebiet und dass die Russen dieses Schiff einfach gewaltsam übernommen haben, wirklich mit Waffengewalt, mit einer Spezialeinheit, einem Hubschrauber, die sie darauf abgeseilt hat, ist einfach ein Bruch von internationalem Recht.
Weshalb reagieren Staaten inzwischen in dieser Region so, wie der russische Bär, nachdem er von einer Biene gestochen worden ist?
Russland ist ein Staat, der massiv abhängig ist von den Einnahmen der Verkäufe von fossilen Energieträgern, also speziell von Öl und Gas. Der größte Teil der Staatseinnahmen stammt aus diesen Geldern. Das ist das eine. Das zweite ist, Russland hat massive innenpolitische Probleme. Und das dritte ist, es gibt einen Präsidenten an der Spitze, der sagt, das ist die russische Souveränität. Wir entscheiden ganz alleine, was hier bei uns passiert. Und wir wollen zivilgesellschaftliche Proteste so nicht zulassen, weil es auch seine Macht und Legitimität in Frage stellen könnte.
Jetzt sind hier von euch Menschen, werden festgehalten. Was wirft man ihnen denn alles vor? Es gibt ja da Piraterie, Drogen und alles Mögliche.
Ja, der Anfang war irgendwie der Vorwurf der Piraterie. Das ist zwar noch der Grund, warum unsere Kolleginnen, Freundinnen und Freunde in Haft sind. Aber Piraterie, auch dieser Begriff ist eindeutig in internationalem Recht definiert. Piraterie kann es nicht gewesen sein, weil wir hatten niemals vor, diese Plattform gewaltsam zu übernehmen und zu persönlichen Zwecken zu missbrauchen, zu verkaufen, irgendwelche Gelder zu erpressen. Das sind nämlich die Bedingungen für Piraterie. Man kann auch Piraterie nach internationaler Definition nur auf einem beweglichen, auf dem Meer befindlichen Objekt, also auf einem Schiff, auf einer treibenden Plattform, aber nicht auf einem fest installierten Plattform, so wie das dort der Fall war, überhaupt begehen. Das heißt, Piraterie fällt schon mal weg. Deswegen haben die russischen Behörden angefangen, um ihr hartes Vorgehen zu legitimieren, auch andere Sachen zu behaupten. Eine Sache davon waren die angeblichen Drogenfunde. Es ist so, dass ein Arzt bei uns an Bord war. Das holländische Recht sagt, dass ein Arzt an Bord sein muss und dass auch ausreichend Schmerzmittel an Bord sein müssen. Es ist Morphium an Bord gewesen. Dieses Morphium ist auch vorher ganz klar deklariert gewesen. Die russischen Behörden haben das Schiff schon mal durchsucht, ein paar Tage vorher, hatten das auch gefunden und hatten es nicht beanstandet. Jetzt wird auf einmal gesagt, dieses Morphium wären Drogen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ein Schiff immer Gerätschaften an Bord hat, wie zum Beispiel zur Wasseraufbereitung. Und jetzt wird behauptet, oh, diese Gerätschaften könnten auch für illegale wissenschaftliche Forschung benutzt worden sein, weil auch die wissenschaftliche Forschung ist das ausschließliche Recht des Küstenstaates in diesen sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszonen. Das heißt, die Russen sind im Moment wirklich dabei, alles Mögliche zu suchen, um nachträglich ihr recht hartes Vorgehen gegen unsere Kolleginnen und Kollegen zu legitimieren. Aber da kann man von vornherein sagen, da ist nichts dran. Die holländische Regierung hat Protest dagegen eingelegt, hat ein Schiedsverfahren vorm Internationalen Seegerichtshof schon beantragt. Dieses Schiedsverfahren wird in der nächsten Zeit stattfinden. Und wir sind sehr sicher, alle internationalen Rechtsexperten sagen, dieses Schiedsverfahren kann nur zugunsten von Holland bzw. dann auch ausgehen. Und das heißt, dass die Freilassung unserer Freundinnen und Freunde und das Loslassen unseres Schiffes nach Recht und Gesetz, welches international gilt und auch Russland unterzeichnet hat, eigentlich erfolgen müsste.
Nun, Holland ist eine große Seefahrernation. Die Russen haben mal von Holland die Seefahrt gelernt. Holland ist allerdings auch eingebunden in die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft. Und wir nehmen ja auch sehr viel Energie von Russland ab. Was macht eigentlich die Europäische Union? Gibt es da irgendeine Solidarisierung?
Ja, es ist ja so, dass aus insgesamt 16 Staaten dieser Welt Menschen an Bord waren, die jetzt eben in Murmansk zum Teil unter Isolationsbedingungen in Haft sind. Diese Staaten haben sich alle inzwischen dazu geäußert, und zwar haben sie von den russischen Behörden eingefordert, eine Begründung, die wirklich stichhaltig ist, zum einen, und zum anderen haben sie massiv protestiert dagegen, was die russische Regierung hier macht. Die europäischen Staaten haben sich zusammengetan und versuchen derzeit über diplomatische Kanäle auf die russische Regierung einzuwirken, doch wirklich dem internationalen Recht entsprechend zu handeln und die Aktivistinnen und Aktivisten freizulassen. Es ist so, dass ja selbst Frau Merkel, obwohl kein deutscher Aktivist an Bord war und auch das Schiff nicht kein deutsches war, gestern mit Herrn Putin darüber geredet hat und gesagt hat, lass die Leute frei, wenn das keinen wirklichen Grund dafür gibt. Wir begrüßen das. Die Frage ist, inwieweit lässt sich eine Regierung wie die von Herrn Putin wirklich beeinflussen, gerade wenn jetzt im nächsten Dreivierteljahr die Olympischen Spiele auch noch vor der Tür stehen in Russland, wo natürlich auch ganz viel rechtliche Sachen schlecht gelaufen sind und wo vielleicht befürchtet wird, dass da Proteste sind, wenn da nicht Geiseln gehalten werden.
30 Menschen sitzen im Knast. Wie kann man ihnen helfen? Wie kann man sie unterstützen?
Ja, es ist so, dass wir eine sogenannte Online-Petition geschaltet haben. Die haben innerhalb der letzten 3 Wochen schon mehr als 1,4 Millionen Menschen unterschrieben. Wir haben Postkarten, wir haben die Möglichkeit, über unsere Greenpeace-Webseiten weltweit diese Aufforderung an die jeweiligen russischen Botschafter in den Ländern zu schicken, lasst unsere Leute frei und schützt die Arktis, was unsere ursprüngliche Forderung ja auch war und ist und auch bleiben wird. Und es wird natürlich auch helfen, wenn weiter auch Politiker aller Parteien auf die russische Regierung versuchen, Druck zu machen oder sie immer wieder zu fragen, was ist da wirklich los, und handelt auch nach internationalem Gesetz. Und es ist natürlich auch so, dass auch die Wirtschaft, alle, die mit Russland Geschäfte machen, die Möglichkeit haben, das nochmal zu überprüfen, ob man mit einem Staat Geschäfte machen möchte oder mit Firmen, die in einem Staat sind, wo die Rechtssicherheit doch eher gering ist.
In the garden of Eden, so many nice things to be eaten. And almost made in need, the bitch bring me something to eat. Original, I said no, I told them no for many apples.
Austerität als Grundfehler der europäischen Finanzpolitik. Radio Dreieckland sprach mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel von der Universität Bremen. Hickel sieht den Fiskalpakt, der die Staaten Europas zum Sparen zwingt, als Grundfehler der Finanzpolitik. Außerdem fordert er einen Bankenrettungsfonds, in dem die Banken einzahlen müssen, und mehr parlamentarische Kontrolle. Ein Beitrag von Kollege Jan.
Jetzt mit einer neuen Koalition in Berlin, wenn sie sich so bildet, dann besteht ja auch die Möglichkeit, dass die Austeritätspolitik in Europa geändert wird. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, hat sich ja schon eindeutig mit diesem Wunsch oder dieser Forderung gemeldet. Was täte denn Ihrer Meinung nach Europa ökonomisch gut?
Naja, man muss erst überhaupt mal jetzt mal die Bilanz ziehen. Es ist ja ganz viel falsch gemacht worden in der europäischen Politik, vor allem in der Finanzpolitik. Das begonnen hat das Ganze mehr oder weniger mit der Fiskalunion, das heißt also mit dem Fiskalpakt, dass sie alle dazu verdonnern lassen, jetzt eine Einsparpolitik zu betreiben. Das ist auch gemacht worden mit mehr oder weniger Unterschieden, vor allem auch in den großen Krisenstaaten, etwa wie Portugal, Griechenland und natürlich auch Spanien. Und es hat insgesamt die wirtschaftliche Entwicklung sehr belastet, dass die Eurozone zurzeit sich in einer Wachstumskrise befindet oder knapp in einer Wachstumsstagnation, hat etwas damit zu tun, dass die Fiskalpolitik ganz falsch ausgerichtet gewesen ist. Hätten wir nicht die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gehabt, dann wäre die Entwicklung noch schlechter gelaufen.
Möglicherweise produziert diese expansive Fiskalpolitik auf Dauer ja aber auch Probleme, zum Beispiel im Moment noch nicht ganz so aktuell, aber es könnte zum Beispiel eine Krise des Wohnungsmarktes auch mal in Deutschland entstehen, wie er in Spanien war durch diese Politik.
Ja, ich glaube, in Spanien ist in der Tat die Immobilienkrise das Hauptproblem gewesen. Die hat aber mit expansiver Finanzpolitik relativ wenig zu tun. Die hängt damit zusammen, dass die Banken, vor allem die großen spanischen Banken, ohne Kontrolle, ohne Sinn und Verstand, kurzfristige spekulative Geschäfte gemacht haben mit Spekulanten, Immobilien finanziert haben, die abenteuerlich sind, die im Grunde genommen keine ökonomische Deckung haben, was den ökonomischen Wert betrifft. Das heißt also, sie haben ein Doppeltes. Sie haben auf der einen Seite ein Bankenversagen, zweitens aber auch ein Staatsversagen. Das Staatsversagen zeigt sich darin, dass der Staat nicht viel früher in die Fehlentwicklung eingegriffen hat. Und am Ende ist es dann so, und das haben wir ja auch erlebt, dass beispielsweise in Spanien die Staatsschulden gestiegen sind, hängt damit zusammen, dass die spanische Regierung, übrigens ähnlich wie in Irland, aber die haben sich jetzt besser entwickelt, die Schulden der Banken übernommen hat. Und so ist aus der Bankenkrise eine Schuldenkrise geworden. Ich glaube, in Deutschland ist das Immobilienproblem, ist eine Immobilienblase in der Weise deshalb nicht zu erwarten, weil die Immobilienfinanzierung, auch sozusagen die Pfandbriefe und vieles mehr, sehr, sehr restriktiv sind. Wir haben zwar auch in Deutschland in der Zwischenzeit anziehende Immobilienpreise, anziehende Mieten, aber insgesamt einer mit Spanien vergleichbaren Immobilienkrise kann nicht die Rede sein.
Sollten also jetzt die Europäische Bankenunion vorangetrieben werden, mehr Regulation auf dem Bankenmarkt?
Naja, das ist so die ganz wichtige Erkenntnis. Die Gründung der Währungsunion im Vertrag von Maastricht von Ende 1990 im Dezember war doch eine völlige Fehlkonstruktion. Die ganzen Probleme, die wir heute haben, sind Folge dieser Fehlkonstruktion. Ich will die ganz kurz beschreiben. Die bestand darin, dass man gesagt hat, naja, wenn eine Währungsunion geschaffen wird, und Währungsunion heißt konkret Euro, die Schaffung der Währung Euro, zusammen mit der Europäischen Zentralbank, dann wird das schon das Ganze sich zusammenrütteln und zu einer politischen Integration führen. Genau das Gegenteil war der Fall. Die Länder haben sich massiv auseinanderentwickelt, vor allem Die imperiale Dominanz Deutschlands hat andere Länder in der Entwicklung unglaublich gestört. Und deshalb gibt es zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist wirklich, wenn man die Europäische Union will, jetzt den Grad der Vergemeinschaftung, der Zusammenarbeit voranzutreiben. Und dazu gehört natürlich zweitens eine Bankenunion. Ist doch einfach abenteuerlich. Man hat eine Währungsunion. In jedem Land können die Banken machen, was sie wollen. Die erzeugen dann eine Krise. Und bums wird aus der Krise in einem Land, wenn eine gesamte Euro-Krise. Deshalb finde ich die Bankenunion unglaublich wichtig. Aber sie braucht drei Elemente. Das erste ist die Aufsicht. Die ist mir jetzt nicht so wichtig. Das ist ja in der Zwischenzeit auch geregelt, dass die 130 großen Banken jetzt im Rahmen der EZB beaufsichtigt werden. Wobei ich immer dagegen war, dass die Europäische Zentralbank die Aufsicht macht. Hätte mir da lieber gewünscht, eine unabhängige Institution. Das zweite ist, was jetzt kommen muss, was aber überhaupt noch nicht klar ist, beziehungsweise umstritten ist, muss ein Abwicklungsregime, wie werden Banken abgewickelt, wer entscheidet das und was sind die Bedingungen, wie kann man Frühwarnsysteme aufbauen, dass beispielsweise eine Immobilienkrise, wie wir sie in Spanien hatten, oder eine Bankenkrise wie in Irland nicht mehr zustande kommt oder auch in Deutschland. Und das dritte Element, was zu einer Bankenunion gehört, ist das allerumstrittenste. Wir brauchen natürlich einen sogenannten, man nennt es Restrukturierungsfonds oder einen Rettungsfonds. Die Banken müssen gezwungen werden, nach einheitlichen Richtlinien einen Bankenrettungsfonds aufzubauen, dass wenn Banken abstürzen, dass dann nicht immer der Geschrei nach dem Steuerzahler losgeht, sondern dass dann wirklich auch die Banken selber dieses bezahlen. Man nennt es Bail-in. Bail-in heißt, die, die von den Banken profitiert haben, sollen künftig auch die Bankenrettung finanzieren. Das sind einerseits die Aktionäre, das sind andererseits Großanleger und drittens ist es schließlich ein Fonds, den die Banken einbezahlen. So muss es laufen.
Gut, da hat es ja auch zumindest Fortschritte gegeben, also dass zum Beispiel Leute mit Genussscheinen auch eher herangezogen werden, dass die Banken einen Teil übernehmen müssen.
Naja, das ist bisher nur so geregelt eigentlich in Zypern. Zypern ist ja im Rahmen der Rettung dieser zwei Banken, die ja vor dem Absturz gerettet worden sind. Da ist erstmals die sogenannte Bail-in-Klausel angewendet worden. Da müssen die Gläubiger, da müssen die Anteilseigner in die Finanzierung mit hinein. Aber da ist natürlich dann dieser dramatische Unfug passiert, dass man gesagt hat, jeder Anleger, jeder Sparer praktisch von 1 Euro oder von 10 Euro ab muss in die Finanzierung einbezogen werden. Das hat man dann korrigiert und hat gesagt, ab 100.000 Euro erst. Und da gibt es noch wichtigen Diskussionsbedarf, aber eine EU-weite Regelung sozusagen des Rettungssystems, wer bezahlt am Ende die Rettung von Banken, die profitwirtschaftlich abgestürzt sind, das ist noch nicht geklärt.
Es ist aber im Rahmen der Bankenunion vielleicht also unvollkommen, aber es ist vorgesehen zumindest.
Es ist vorgesehen. Na gut, wir haben jetzt Beschlüsse über die erste Stufe, die ich gerade beschrieben habe. Und die erste Stufe heißt eigentlich nur Aufsicht. Da werden jetzt etliche Stresstests kommen. Da wird man jetzt gucken, welche Banken in Schwierigkeiten sind. Aber die zwei anderen Elemente, die ich für wesentlich halte, das sogenannte Testament, also wie ist die Abwicklung einer Bank, die nicht mehr gerettet werden soll in den jeweiligen Staaten, erstens und zweitens, wie ist der Rettungsfonds zu finanzieren? Die beiden Fragen sind völlig offen und da stellt sich auch mal wieder die Bundesrepublik Deutschland, insbesondere mit dem Bundesfinanzminister, stellt sich da absolut quer. Die wollen eher eine nationale Lösung, andere wollen eher eine EU-weite Lösung. Ich plädiere auch für eine EU-weite Lösung.
Es gibt bei der EU natürlich auch die Bedenken, also ich meine, die Staaten lassen sich von den Banken schon oft sehr leicht irgendwie heranziehen. Die EU ist sehr viel unübersichtlicher, sehr viel ferner, hat sehr viel weniger demokratische Kontrolle, sodass auch ein gewisses Misstrauen besteht, wenn das eine EU-Behörde macht.
Na gut, das muss natürlich demokratisch abgesichert werden. Wir haben ja bei der Finanzaufsicht, das ist, glaube ich, jetzt ganz gut gelöst. Wir haben, was unter den 130.000 großen Banken ist, macht es weiterhin die BaFin, also die zuständige Bundesaufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen. Das ist richtig und man muss solche Modelle auch diskutieren, wie was kann Nationalstaat übernommen werden. Aber die Regeln müssen einheitlich sein. Es kann einfach nicht mehr sein, dass alle wegschauen, wenn eine abenteuerliche Finanzierungspolitik der Banken betrieben wird und am Ende, wenn es zum Zusammenbruch kommt, der gesamte Euro gefährdet ist. Also hier muss eine Lösung gefunden werden, aber ich nehme Ihre Aufforderung sehr ernst und auch unterstreiche die. Das müssen natürlich demokratische Lösungen sein. Wir wissen ja, dass bei der Rettung des Euros, Rettungsfonds, wir in Deutschland ja auch das Problem hatten, dass das Parlament zum Teil nicht beteiligt war. Und deshalb hat ja das Bundesverfassungsgericht zu Recht darauf bestanden, dass eine parlamentarische Beteiligung bei solchen Rettungsmaßnahmen, die am Ende des den Haushalt belasten und die Haushaltskompetenz liegt immer noch beim Parlament, dass die einbezogen werden.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.